durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Schon seit einiger Zeit beschäftigen wir uns mit dem Buch der Sprüche Salomos aus dem Alten Testament. Geht es in den ersten 9 Kapiteln des Sprüchebuches um den Weg der Weisheit und um Warnungen gegen die Torheit, so sind ab Kapitel 10 Sammlungen einzelner Sprüche zu finden, die von Salomo in unterschiedlichen Themensträngen zusammengefasst wurden. Sie decken alle Bereiche des menschlichen Lebens ab und können auch heute noch für jeden Menschen eine große Hilfe sein. Mit dieser Sendung erreichen wir das 21. Kapitel. Im Buch der Sprüche Salomos gibt es eine Sammlung von Weisheitssprüchen, die praktisch alle Themenbereiche des menschlichen Lebens umfasst. Diese Sammlung reicht von Kapitel 10 bis etwa zur Mitte von Kapitel 22. Wir sind schon fast am Ende dieses Abschnitts angelangt und beginnen nun mit dem 21. Kapitel. Für mich gehört es vom Inhalt her zu den großen Kapiteln des Sprüchebuches. In Vers 1 heißt es da: Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Ein Mann mag ein Pharao sein in Ägypten, ein König von Babylon, einer der römischen Cäsaren, oder er mag Alexander der Große sein, Napoleon, Josef Stalin, Adolf Hitler oder irgendein großer Herrscher der Zukunft. Unabhängig davon, wie mächtig ein Mensch auf politischem Gebiet werden kann, es kann als Grundsatz festgehalten werden, dass kein Mensch in völliger Unabhängigkeit von Gott wirken kann. Viele dieser Herrscher dachten, sie könnten es, und manche Menschen heute denken vielleicht noch immer, sie könnten es. Aber die Wahrheit ist, kein Mensch kann sich von Gott völlig befreien. Kein Mensch kann unabhängig handeln. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind stolz auf ihre Unabhängigkeitserklärung. Doch manchmal, so habe ich den Eindruck, wird dieses politische Dokument so verstanden, als ob die Menschen damit auch ihre Unabhängigkeit von Gott erklären könnten. Die Amerikaner glauben an die Freiheit. Aber gibt es eine völlige Freiheit, die einen unabhängig von Gott macht? Nein, niemand ist frei von Gott, denn niemand kann völlig unabhängig von ihm handeln. Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn, heißt es in Vers 1 unseres Bibeltextes. Und Gott kann den König stürzen, so wie er den Lauf eines kleinen plätschernden Baches ändert, der einen Berghang hinunterläuft. Deshalb heißt es weiter, wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Kein König, noch Herrscher, noch irgendeine Einzelperson kann unabhängig von Gott handeln. Ich wünschte, wir hätten mehr Frauen und Männer in öffentlichen Ämtern, die eine Abhängigkeit von Gott zum Ausdruck bringen und sie in ihrem Leben zeigen. Ich wünschte, sie würden aufhören, so zu tun, als ob sie die Lösung für alle Probleme der Welt hätten. Denn sie haben sie nicht. Es ist eine Verdrehung der Tatsachen, wenn jemand so tut, als ob. Kein Mensch ist unabhängig von dem allmächtigen Gott, und wir haben es nötig, unsere Abhängigkeit von ihm zu erkennen. Wenn die Länder dieser Erde doch nur wieder in eine Abhängigkeit von Gott zurückgerufen würden, bevor es zu spät ist. Wir brauchen eine neue Erklärung, ein neues Manifest, aber diesmal sollte es eine Erklärung der Abhängigkeit von dem allmächtigen Gott sein. Der einzige Weg, auf dem eine solche Änderung erfolgen kann, ist, wenn das Volk eines Landes zum Wort Gottes zurückkehrt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir als Christen das Wort Gottes verkündigen. Weiter geht es mit Vers 2. Einen jeglichen dünkt sein Weg recht, aber der Herr prüft die Herzen. Auch hier geht es um die Frage der Selbstgerechtigkeit des Menschen. Man versucht etwas verstandesmäßig zu erklären, aber Gott hinterfragt. Gott sieht das Herz an. Wir versuchen, die Oberfläche so anzumalen, dass das Äußere schön aussieht. Wir prahlen, ich bin Mitglied dieser oder jener Kirche, ich unterrichte eine Sonntagsschulklasse und bin in einem Gemeindeausschuss, der wichtige Entscheidungen trifft. Ja, ich engagiere mich auf jede erdenkliche Weise für meine Gemeinde. Das mag alles wahr sein, aber wie wir eben gehört haben, Gott prüft die Herzen. Der Prophet Jeremia hat darauf hingewiesen, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Haben Sie über Ihren verzweifelten Zustand jemals mit dem Herrn Jesus gesprochen? Sind Sie zu ihm gegangen? Er ist der große Arzt und er ist ein Herzspezialist. Er gibt Ihnen ein neues Herz. Er war der Erste, der in dieses Geschäft der Herztransplantationen eingestiegen ist. Er wird Ihnen ein solches Herz geben, das ihm gehorsam sein kann. Denn, so besagt Vers 3, Recht und Gerechtigkeit tun ist dem Herrn lieber als Opfer. Hier haben wir erneut die ungeheure Wahrheit vor uns, dass es keinen Wert hat, einfach nur ein religiöses Ritual durchzuexerzieren. Denken Sie daran, dass im Alten Testament Opfer gegeben wurden, weil diese Opfer, ohne dass die Gläubigen es damals wussten, auf Jesus Christus hingewiesen haben. Niemand hat mehr Treue gezeigt in diesen Ritualen als die Pharisäer, die zur Zeit Jesu den religiösen Ton angaben. Aber er verurteilte sie, sogar in ziemlich abfälliger Sprache. Er ließ sie erbleichen, er kritisierte sie heftig. Er sagte ihnen, sie sähen aus wie hübsche Denkmäler auf der Außenseite, aber innen wären sie voller Totengebein. Warum? Weil Opfer und Gaben nicht dem Herrn gefällig sind, wenn es an Gerechtigkeit fehlt. Jesus sagte, dass Gott Barmherzigkeit verlange, nicht Opfer. Ein religiöses Ritual kann vortäuschen, dass sie auf Christus vertrauen, obwohl es Tatsache ist, dass sie ihm nicht vertrauen. Die wahrhaftige Annahme des Opfers Jesu Christi aber verwandelt eine Person so, dass sie gute Werke hervorbringen wird. Ich sage Ihnen, das wird bis ins Mark gehen und bis auf die Knochen unseres Innersten. Gott sieht das Herz an. Ich wiederhole die Frage, die ich an anderer Stelle bereits einmal gestellt habe. Wenn Sie dafür, dass Sie Christ sind, verhaftet würden, gäbe es dann genügend Beweise, Sie zu überführen? Oder würden Ihre Gegner womöglich zu dem Schluss kommen, ob er oder sie tatsächlich Jesus Christus nachfolgt, ist mehr als fraglich? Im nächsten, dem vierten Vers aus Kapitel 21, heißt es dann, Hoffärtige Augen und stolzer Sinn, die Leuchte der Gottlosen, ist Sünde. Hoffärtige Augen, also Augen, die Hochmut widerspiegeln. Das erinnert mich daran, wie manche Leute am Sonntagmorgen reagieren, wenn sie im Gottesdienst eine unliebsame Person entdecken. Schnell drehen sie ihren Kopf weg, um diese Person nicht grüßen oder gar mit ihr reden zu müssen. Ich war vor kurzem in einer Gruppe, wo es einen Mann gab, von dem ich wusste, dass er schon einige unschöne Dinge über mich gesagt hatte. Er tat einfach so, als ob er mich nicht gesehen hätte. Von ihm würde ich sagen, er hatte hoffärtige Augen, auch wenn vielleicht niemand einen hochmütigen Blick seinerseits bemerkt hat. Ich denke, hoffärtige Augen werden oftmals von anderen Menschen überhaupt nicht wahrgenommen, weil es um die Herzenseinstellung geht, die dahinter steckt. Aber Gott sieht es. Gott nennt das Sünde. Auf andere Menschen mit hochmütigen Augen herabzusehen, darin liegt genauso viel Sünde wie darin, sich in der Öffentlichkeit unanständig zu benehmen. Das eine ist genauso schlimm wie das andere, obwohl wir es gewöhnlich nicht auf diese Weise bewerten würden. Wir denken, das eine sei verwerflich und das andere nicht der Rede wert. In Vers 4 werden hoffärtige, also hochmütige Augen, als Leuchte der Gottlosen bezeichnet. Und diese Leuchte der Gottlosen ist Sünde. Der hebräische Bibeltext lässt aber auch eine andere Deutung zu. Denn möglicherweise geht es hier nicht um eine Leuchte, also eine Lampe, sondern um den sogenannten Neubruch. Mit Neubruch ist neues Ackerland gemeint, das zum ersten Mal mit dem Pflug bearbeitet wird. Man könnte also an einen Mann denken, den man beim Pflügen seines Feldes sieht. Wir denken, was ist das für ein fleißiger Mann? Er verdient es auf jeden Fall, für seinen Fleiß belohnt zu werden. Gott aber sagt, dass bei einem bösen Menschen mit bösem Herzen alles, was er tut, sogar das Pflügen, in Gottes Augen nicht akzeptabel ist. Das bedeutet, dass ein Sünder Gott nichts geben kann. Er kann keine gute Arbeit leisten. Nicht nur der hochmütige Blick und das stolze Herz sind etwas Sündiges. Auch was sonst verdienstvoll wäre, ist Sünde bei einem Menschen, der in Rebellion gegen Gott lebt. Vers 4 lautet deshalb in der Bibelübersetzung Hoffnung für alle folgendermaßen: Wer von Gott nichts wissen will, ist stolz und überheblich. Bei allem, was er tut, lädt er Schuld auf sich. Ich glaube nicht, dass Gott ein Geschenk einer nicht geretteten Person segnen wird. Vor vielen Jahren hat einmal eine Brauerei in den USA Geschenke an einige öffentliche Einrichtungen gemacht. Eine christliche Schule, ein konfessionelles College und ein Krankenhaus sollten jeweils $50,000 bekommen. Zu damaliger Zeit ein hübsches Sümmchen Geld. Aber die Schule und das College, beides christliche Einrichtungen, gaben das Geld zurück, weil sie Bedenken hatten. Denn schließlich verdient eine Brauerei ihr Geld mit alkoholischen Getränken, mit denen nicht alle Leute vernünftig umgehen. Ich hatte damals den Eindruck, dass es richtig war, die Spende nicht anzunehmen. Der Brauerei hätte es sicher zu großem Ansehen verholfen. Aber ob Gott dieses Geld für etwas Segensreiches hätte einsetzen wollen? Beachten Sie, was Paulus im Römerbrief im Blick auf das Volk Israel geschrieben hat. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für Sie, dass Sie gerettet werden. Denn ich bezeuge Ihnen, dass Sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn Sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen Ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Wenn eine Person dazu übergeht, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, dann sagt Gott dazu, das ist Sünde. Die eigene Gerechtigkeit eines Menschen ist wie ein schmutziger Lumpen in den Augen Gottes. Im Buch der Sprüche, Kapitel 21, kommen wir nun zu den Versen 5 bis 7. Da heißt es, das Planen eines Emsigen bringt Überfluss. Wer aber allzu rasch handelt, dem wird's mangeln. Wer Schätze sammelt mit Lügen, der wird fehlgehen und ist unter denen, die den Tod suchen. Der gottlosen Gewalt rafft sie selber weg, denn sie wollen nicht, was recht ist. Gott kann Vermögen verwenden, das auf ehrliche Art und Weise erworben wurde. Es besteht keine Sünde darin, reich zu sein. Das Wichtigste ist, wie das Geld angesammelt wurde. Wenn der Reichtum durch Lügen und Raub zustande gekommen ist, wird Gott dafür sorgen, dass die Früchte des Reichtums nicht genossen werden können. Haben Sie auch den Eindruck, dass es heute reiche Menschen gibt, die nicht wirklich gute Zeiten erleben? Ihr Reichtum ist wohl nicht das, was sie wirklich brauchen. Es wird die Geschichte eines Arabers erzählt, der sich in der Wüste verlaufen hatte. Er war dabei, vor Durst und Hunger zu sterben. Der bedauernswerte Kerl erblickte ein Paket, das eine Karawane liegen gelassen hatte. Er vermutete, es könnte Essen oder Getränke enthalten. Er riss hungrig das Paket auf und nahm in Augenschein, was es wohl enthielt, und ließ es schließlich fallen in großer Enttäuschung, begleitet vom Ausruf, es sind nur Perlen. Natürlich waren sie ein Vermögen wert, aber das entsprach nicht seinem Bedürfnis. Ich kann nur hinzufügen, Gott sagt, dass sie durchaus reich werden können, aber ihr Reichtum wird ihnen nicht ein bisschen helfen, außer sie verdienen ihr Geld in der richtigen Art und Weise und nutzen es zur Ehre Gottes. Weiter mit Vers 8. Wer mit Schuld beladen ist, geht krumme Wege. Wer aber rein ist, dessen Tun ist gerade. Oder anders ausgedrückt, der Weg eines schuldigen Menschen ist sehr krumm, aber der Gerechte geht den geraden Weg. Liebe Hörer, Ihr Leben wird zeigen, welche Art von Person Sie in Wirklichkeit sind. Wenn Sie mit Gott versöhnt sind, wird das in Ihrem Leben sichtbar werden. Ich komme zu Vers 9 in unserem Bibeltext. Besser im Winkel auf dem Dach wohnen, als mit einer zänkischen Frau zusammen in einem Hause. Hier geht es um einen Mann, der nicht wusste, was wahres Glück ist, bis er geheiratet hat, und dann war es zu spät. Was sich recht lustig anhört, kann in Wirklichkeit eine ziemlich tragische Geschichte sein. Ich weiß noch, wie ich einmal zusammen mit einem anderen Pastor einen Mann besuchen wollte, der wegen verschiedener Trunkenheitsdelikte im Gefängnis saß. Dieser Mann war Christ und gehörte zu der Gemeinde meines Kollegen. Und der sagte zu mir, wenn ich mit der Frau verheiratet wäre, die er geheiratet hat, würde ich auch trinken. Natürlich ist es umgekehrt genauso schlecht für eine Frau, mit dem falschen Mann verheiratet zu sein. Meine Frau und ich, wir haben uns erst vor kurzem wieder daran erinnert, dass wir wegen einer bestimmten Frau sehr besorgt waren, weil sie mit einem absolut rücksichtslosen Kerl verheiratet war. Solche Fälle kennt auch die Bibel. Da wurde etwa der Auftrag Gottes nicht so gut erfüllt an der Seite einer ganz bestimmten Frau. David zum Beispiel war mit einer Tochter von König Saul verheiratet. Ich glaube nicht, dass es je Kameradschaft oder je wirkliche Liebe in dieser Ehe gegeben hat. Sie verhöhnte David, als er frohgemut die Bundeslade nach Jerusalem brachte. Sie sagte ihm, er mache sich selbst zum Narren, weil er aus lauter Freude vor der Lade tanzte. Sie nannte sein Verhalten ungebührlich. Glauben Sie mir, wenn Sie etwas Begeisterung für Gott zum Ausdruck bringen, gibt es sehr viele Menschen, denen das peinlich sein wird. Ja, und es ist tragisch, wenn es Ihr Partner ist, den so etwas verlegen macht. Weiter im Buch der Sprüche, Kapitel 21, mit den Versen 10 und 11. Sie lauten, die Seele des Gottlosen gelüstet nach Bösem und erbarmt sich nicht seines Nächsten. Wenn der Spötter gestraft wird, so werden die Unverständigen weise. Und wenn man einen Weisen belehrt, so nimmt er Erkenntnis an. Ich meine, wir sollten solche Dinge ernst nehmen, indem wir die Lehren ziehen aus den Erfahrungen anderer Leute um uns herum. Die beiden nächsten Verse lauten, der Gerechte achtet auf des Gottlosen Haus und er stürzt die Gottlosen ins Verderben. Wer seine Ohren verstopft vor dem Schreien des Armen, der wird einst auch rufen und nicht erhört werden. Das ist, was Gott gesagt hat. Entweder es ist wahr oder es ist nicht wahr. Ich glaube, es ist wahr, und ich denke, wir können Beispiele davon im öffentlichen Leben in unserer Zeit finden. Und dann folgt Vers 14. Eine heimliche Gabe stillt den Zorn und ein Geschenk im Verborgenen den heftigen Grimm. Denken Sie an Jakob, wie er nach seinen Jahren in Haran nach Hause zurückkehrte. Da wusste er, dass er seinem Bruder Esau gegenüberstehen würde, zum ersten Mal, nachdem er ihn um Erstgeburtsrecht und Segen betrogen hatte. Also sandte er Geschenke voraus, um Esau versöhnlich zu stimmen. Aber er hätte es nicht zu tun brauchen, denn Gott hatte sich bereits der Einstellung Esaus angenommen. Allerdings haben Menschen immer wieder festgestellt, dass ein Geschenk im Verborgenen, wie es hier in Vers 14 unseres Textes heißt, den Zorn besänftigen kann. Das sollte jedoch nicht dazu führen, dass wir denken, ich will großzügig sein, denn dann werde ich belohnt werden. Oder ich bin bereit, jemandem zu vergeben, denn wenn ich das tue, wird es sich für mich besser anfühlen. Jane Mershon schrieb einen kleinen Reim, der diese Art des Denkens zeigt. Ins Deutsche übersetzt lautet er, wenn ich eine Verletzung vergebe, weil Groll mich vergiften würde, kann ich mich edel fühlen. Ja, ich kann mich herrlich fühlen, aber es ist nicht genau das, was Christus meinte. Nein, es ist nicht das, was Christus meinte. Uns wird nämlich zugemutet, zu vergeben, weil Gott um Christi willen uns vergeben hat. Das ist der Grund, warum wir freundlich und barmherzig und nachsichtig sein sollen. Unser Motiv für Vergebung ist nicht, dass wir uns besser fühlen oder dass wir damit Schwierigkeiten aus dem Wege räumen. Und dementsprechend heißt es in den Versen 15 und 16 unseres Bibeltextes, Dem Gerechten ist es eine Freude, wenn Recht geschieht, aber den Übeltätern ist es ein Schrecken. Ein Mensch, der vom Wege der Klugheit abirrt, wird weilen in der Schar der Toten. Es ist mein Verständnis, dass Gott hier sagt, dass man Kriminelle nicht einfach rehabilitieren, also in das gesellschaftliche Leben wieder eingliedern kann, sondern sie müssen regeneriert, erneuert werden. Diese Burschen brauchen das Wort Gottes. Deshalb müssen wir in von Kriminalität betroffene Bezirke gehen und das Wort Gottes predigen. Wir nehmen sonst die Dinge von der falschen Richtung aus in Angriff, sagt Gott. Und es wird hinzugefügt in Vers 17, wer gern in Freuden lebt, wird Mangel haben, und wer Wein und Salböl liebt, wird nicht reich. In unserer heutigen Gesellschaft werden Menschen bejubelt, die andere mit seichter Unterhaltung beglücken. Und als Folge sind die großen moralischen Prinzipien des Lebens auf den Kopf gestellt worden. Zu anderen Zeiten gab es am Hofe eines Königs einen Narren, eben einen Hofnarren, der für Unterhaltung sorgte. Ein Entertainer, ein berufsmäßiger Unterhalter, wurde also Narr genannt. Ich glaube nicht, dass sich das in Gottes Augen grundsätzlich geändert hat. Doch nach unseren üblichen Standards betrachten wir die Animateure der modernen Welt als heilige Kühe. Wir hören, wie sie sich in Talkshows selbst oder gegenseitig beklatschen und sich über andere Menschen lustig machen. Sie gelten als Prominente und leben teilweise in Saus und Braus. Gott aber sagt noch immer, wer gern in Freuden lebt, wird ein armer Mann sein, und wer Wein liebt und kostbares Salböl, wird nicht reich. Manche berühmten Persönlichkeiten sind in Wirklichkeit ganz arm dran. Einige flüchten aus ihrem Leben, indem sie Selbstmord begehen. Ein Schauspieler hat als letzte Nachricht auf einen Zettel den Satz geschrieben, »Ich bin gelangweilt vom Leben.« Ein anderer sagte, »Das Leben ist nicht lebenswert.« Und wieder ein anderer scharte seine Freunde um sich, als er im Sterben lag. Sie dachten, er würde ihnen zum Abschied noch etwas Ermutigendes oder gar Heiteres sagen, wie sie es von ihm anscheinend gewohnt waren. Doch er blickte sie bestürzt und voller Entsetzen an und sagte, »Das ist nicht lustig«, und meinte wohl damit das Sterben. Liebe Hörer, mein Eindruck ist, wir haben die Dinge auf den Kopf gestellt. Manches, was uns im Fernsehen und in anderen Massenmedien präsentiert wird, gleicht in Wirklichkeit der Wüste von Moab. Dort gibt es nichts, was sehenswert wäre. In unserem Bibeltext aus dem Buch der Sprüche erreichen wir nun Vers 18. Der Gottlose wird als Lösegeld gegeben für den Gerechten und der Verächter für die Frommen. Die Gerechtigkeit verlangt die Bestrafung des Schuldigen, damit der Schuldlose gerettet würde. Aber aufgrund der Gnade Gottes wurde Jesus Christus, der Gerechte, zum Lösegeld für die Gottlosen. Er ist der Fromme, und Sie und ich, wir sind die Verächter. Nun noch zu den Versen 19 bis 22. Besser in der Wüste wohnen, als bei einer zänkischen und zornigen Frau. Im Hause des Weisen ist ein kostbarer Schatz an Öl, aber ein Tor vergeudet ihn. Wer der Gerechtigkeit und Güte nachjagt, der findet Leben und Ehre. Ein Weiser ersteigt die Stadt der Starken und stürzt ihre Macht, auf die sie sich verlässt. Der zuletzt gelesene Vers besagt, dass die Weisheit der rohen Gewalt überlegen ist. Ein Mann mag eine scheinbar uneinnehmbare Festung bauen können, aber es wird ein anderer vorbeikommen, der klug genug ist, herauszufinden, wie man sie erobern kann. Die antike Stadt Babylon ist ein klassisches Beispiel dafür. Belsazar saß innerhalb der Mauern von Babylon und dachte, er wäre vollkommen sicher. In der Tat gab es sogar einen inneren Wall um seinen Palast herum. Er war sicher, dass die Stadtmauern von Babylon unbezwingbar sein würden, denn natürlich waren überall auch Wachen aufgestellt. Aber der Befehlshaber im Lager des Feindes benutzte seine Weisheit, um einen Weg zu finden, in Babylon hineinzugelangen. Ein Arm des Flusses Euphrat durchquerte die Stadt, mehr oder weniger wie ein Kanal. Der Gegner lenkte die Wasser zurück in den Hauptstrom des Flusses. Dadurch konnte er seine Armee durch das Flussbett marschieren lassen, unter der Mauer hindurch, wo sonst eben der Fluss verlaufen war. Die Armee der Meder und Perser verteilte sich über die Stadt und sie nahm die Stadt ein, bevor die Babylonier überhaupt wussten, was los war. Napoleon übrigens machte die Aussage, dass Gott immer auf der Seite der größeren Bataillone sei. Doch er lag falsch. Er hätte sonst bei Waterloo gewinnen müssen. Napoleon war zwar ein brillanter Befehlshaber, aber er war nicht schlau genug. Er besaß die Fertigkeit, seine Artillerie schnell zu bewegen, aber er blieb im Schlamm stecken. Es war jener alte General Schlamm, der Napoleon tatsächlich innehalten ließ, als es in Richtung Warschau ging. Die Kavallerie, die Soldaten zu Pferde, stolperten sozusagen über die Artillerie, die im Schlamm stecken geblieben war. Dieser Vorfall erinnert mich ganz stark an den zuletzt vorgelesenen Vers 22. Dieses biblische Sprichwort besagt, dass die Weisheit der Macht eines gottlosen Menschen und der rohen Gewalt überlegen ist. Schon so mancher, der sich auf seine Stärke und auch auf seinen Reichtum verlassen hat, ist letztendlich kläglich gescheitert. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Im Mittelpunkt diesmal aus dem Buch der Sprüche Salomos, Kapitel 21, die Verse 1 bis 22. Die Fortsetzung folgt in der nächsten Sendung, zu der ich Sie herzlich einlade. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.